Ingrid und ich haben 3 Jahre im Elsass gewohnt. Ich gab dort eine kleine Bibelschule. Da habe ich unterrichtet. Und wir gingen in eine kleine Gemeinde. Ja, so klein nicht, aber. Und eines Sonntags haben wir ein Glaubenslied gesungen zur Melodie der britischen Nationalhymne. Das war für mich, ich muss gestehen, etwas gewöhnungsbedürftig. Aber in Englisch haben wir auch ein Glaubenslied. Jetzt muss ich. Können wir es anmachen? Erste Folie. Jawohl. Und das, glorious things are, thee are spoken, Zion, city of our God. Das singt man zu den deutschen Nationalhymnen, Melodie. Also nächstes Mal, wenn Löws Buben wieder ein Unentschieden hervorbringen, kann sie Satz singen. Das heißt, Herrliches wird von dir gesagt, Zion, Stadt unseres Gottes. Aber wir haben eben gesungen, ich bin viel zu wenig, zu rühmen deinen Ruhm, der Herr allein ist König. Merken wir damals, König und wenig reimten sich. Ich glaube, die Russlandsdeutschen haben recht, König. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Jedoch, weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, ist billig, dass ich mehre sein Lob in aller Welt. Was denkt ihr, wenn ihr solche Lieder singt? Ich gehöre gen Zion in sein Zelt. Bald ist Advent und dann, ja, wir dürfen jetzt nicht singen, also, sonst würden wir singen aus voller Kehle. Tochter Zion, freue dich. Ja, wer ist denn diese Tochter Zion, die sich freuen soll? Kann ich das ausmachen? Oh, und dann geht er wieder an, oder? Nee. Jetzt habe ich was Falsches gemacht.
Also, das soll nicht mehr zu sehen sein.
Nee, und nicht unbedingt, sonst sind die Leute abgelenkt.
Ja, okay.
Okay. Ja, der Begriff Zion war früher viel präsenter bei uns Christen als heute. Vor vielen Jahren, ich glaube, es waren 55 Jahren, ging ich von Haus zu Haus in einem Vorort von Straßburg. Und da macht eine nette Dame die Tür auf und sagt, ja, ich bin auch gläubig. Ich gehe in die Zionskirche. Das ist eine große Methodistengemeinde in der Altstadt in Straßburg. Und ich meine, es gab einen Gemeindeverband, das waren vielleicht die Taufgesinnten in der Schweiz. Sie hatten ein Liederbuch, das hieß die Zionsharfe. Wie kann ich das jetzt wieder anmalen, denn? Nein. Ja, das ist richtig. Die Zionsharfe, ja. Da haben die Israeliten gesagt, an den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden im Lande. Denn dort hieß man uns, singt uns ein Lied von Zion. Wie können wir das Herrenlied im fremden Lande singen? Und das bringt uns zu unserem Predigttext für heute aus dem Hebräerbrief. Wie kann es anders sein? Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu 10.000 Engeln in Festversammlung, zur Gemeinde der Erstgeborenen im Himmel aufgeschrieben, zum Richter und Gott aller, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zum Mittel des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, der besser redet als Abels Blut. Ja, was hat es denn auf sich mit Zion? War das richtig? Ja, doch. Herrliches wird von dir gesagt, Zion, Stadt unseres Gottes. Ja, wo kommt dieser Ausdruck Zion? Was bedeutet das? Das war ein Teil von Jerusalem. Und wir lesen im Samuel, David eroberte die Burg Zion, das ist Davids Stadt. Groß ist der Herr in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berg, der Berg Zion, die Stadt des großen Königs. Gott ist in ihren Palästen bekannt als Schutz. Zion war wichtig, weil es in Jerusalem war. Jerusalem war der Standort des Tempels. Und der Tempel war der Ort, wo Gott in besonderer Weise gegenwärtig war. Zion war also quasi die Stadt Gottes, die Wohnung Gottes, der Standort Gottes. Und deshalb war das so wichtig. Und weil es der Standort Gottes war und die Stadt Gottes, deshalb war Zion für Israel ein Ort der Zuflucht, des Friedens, des Segens und auch des Sieges. Wenn die Feinde nahe kommen, heißt es, sie kamen an Zion heran und dann flüchteten sie vor Schreck vor dem lebendigen Gott. Aber Zion und Jerusalem sind leider nicht immer ihrer Berufung gerecht gewesen. Israel verfiel im Götzendienst und Ungerechtigkeiten. Das wird gegeißelt von den Propheten. Und schließlich wurde dieses vernichtende Urteil über Zion und über Jerusalem gesprochen in Zephania. Also die Stadt, die eigentlich die Zusammenfassung und Spitze von allem Schönen und Guten und Heiligen sein soll. Und die Propheten mussten sagen, wehe der widerspenstigen, befleckten, tyrannischen Stadt. Sie will nicht gehorchen, noch sich zurechtweisen lassen. Sie will auf den Herrn nicht trauen, noch sich zu ihrem Gott halten. Und Hesekiel fasste zusammen, wehe der blutigen Stadt. Und Hesekiel hat beschrieben, wie in einer Vision, der war schon in Babylon, aber Gott hat ihm Vision gegeben, er war im Tempel und sah, im Tempel selbst haben die Götzendienst getrieben, schrecklich. Und die Herrlichkeit Gottes, die im Tempel wohnen sollte, zog sich aus dem Tempel heraus, aus der Stadt Jerusalem, aus Zion heraus, aus Israel heraus. Und dem Volk, dem Land, Entschuldigung, das Volk und das Land und die Stadt und der Tempel wurden Zielscheibe von den babylonischen Heeren. Sie sind in Israel einmarschiert, das haben das Volk in die Deportation, in die Verbannung geschleppt. Die haben Jerusalem eingenommen und den Tempel der Erdboden gleich gemacht. Eine Katastrophe. Und die Voraussage dieser Katastrophe und die Katastrophe selbst, sie ragen im Alten Testament wie ein Alpenmassiv hoch. Und ihr könnt in manchen Psalmen lesen, zum Beispiel 74, ach Herr, die Heiden sind in deine Erbschaft hineingedrungen. Sie haben dein Haus kaputt gemacht und alles verbrannt. Psalm 79 oder in den Klageliedern Jeremias. Und so diese Sehnsucht, die zum Ausdruck kommt im Psalm 102, wo der Psalmist betet zu Gott und sagt, du wollst dich aufmachen und über Zion erbarmen. Deine Knechte lieben seine Steine und tragen Leid um seine Trümmer. Die Völker werden den Namen des Herrn fürchten, wenn der Herr Zion wieder baut und erscheint in seine Herrlichkeit. Also diese Sehnsucht, Herr, seit Jeremia sprach von 70 Jahren. Und wir wissen, als die 70 Jahre um waren, dann kamen die Juden wieder nach Israel, oder einige, kamen nach Israel zurück. Und die Propheten haben nicht nur diese schreckliche Katastrophe vorausgesagt, als Folge von der Sünde Israel, sondern sie haben auch die Wiederherstellung prophezeit. Und ich habe ein paar Stellen hier, ich kann nicht alle zeigen, ich habe gezählt. In Jesaja, in den Propheten Jesaja, gibt kommt das Wort Zion 47 Mal vor. Was ist 74? Entschuldigung. Anyway, sehr oft. Und die Propheten prophezeien, dass Zion wieder aufgebaut wird und dass der Herr wieder zu Zion zurückkehrt. Erstens Jesaja 2, das wird euch wahrscheinlich bekannt sein, diese Prophetie. Am Ende der Tage wird der Berg des Hauses des Herrn an der Spitze der Berge stehen. Alle Völker werden zu ihm strömen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, damit er uns lehre seine Wege. Denn von Zion aus wird Weisung ausgehen und das Herrenwort von Jerusalem. Das sind Leute, sie glauben, dass in der Endzeit das Land Israel geografisch erhoben wird, höher noch als Berg Everest. Und dass denn die Pilger, wahrscheinlich mit Qatar Airlines oder vielleicht mit Delta Airlines, wenn sie aus dem Bibelgürtel kommen, dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern werden, um dem Herrn anzubeten. Ich hoffe, man gibt ihnen den Sauerstoffmasken mit. Denn es wird kalt und die Luft wird dünn. Nein, der Berg Zion wird höher sein, nicht geografisch, nicht in Höhenmeter über den NN, sondern wichtiger sein als alle anderen Reiche der Erde. Das ist die Prophezie. Und die Leute werden hinzuströmen zu dem Herrn. Und von Zion aus wird Weisung hinausgehen. Und das ist, was hat Jesus gesagt? Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Ja, und das Wort Gottes, das Evangelium, ist von Jerusalem ausgegangen. Diese Prophetie ist dabei, sich selbst, sich jetzt zu erfüllen. Zacharja 8, Vers 3, der Herr sagt, ich kehre wieder auf den Zion zurück. Er hatte sich zurückgezogen. Aber ich komme zurück und ich will zu Jerusalem wohnen, dass Jerusalem Stadt der Treue heißen soll und den Berg des Herrn Zebaoth, heiliger Berg. Anstatt die blutige Stadt, heilige Stadt, Stadt der Treue. Das ist die Prophetie. Die Juden sind nach Israel zurückgekehrt, haben den Tempel gebaut, aber fehlte etwas. Wie lieblich sind die Füße, das kennen wir auch, ne, von Jesaja 40 auch. Wie lieblich sind die Füße des Freudenboten, der Frieden und Heil verkündigt und zu Zion sagt, dein Gott ist König. Sie werden es mit eigenen Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Oder Jesaja 35, das müsste auch bekannt sein, auch wenn ihr die Stelle im Jesaja nicht kennt. Gott kommt und wird euch helfen. Und jetzt kommt es. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Und die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion. Entschuldigung. Jesaja 55, habe ich da einen Fehler gemacht, oder? Was hat Jesus zu Johannes dem Täufer gesagt, als Johannes sagte, bist du der, der kommen soll, oder warten wir auf einen anderen? Und Jesus sagt, geh zu Johannes und sag ihm, die Blinden sehen und die Tauben hören und selig ist, der keinen Anstoß nimmt an mir. Diese Stelle ist so wichtig, das hat Georg Friedrich Händel Melodie gegeben in seinem Oratorium Messias. Und wenn ihr all diesen Stellen im Alten Testament, wenn das zu viel ist, sie zu lesen, ich rate euch jetzt besonders in der Adventzeit, hört mal Händels Messias, da kommen all diese wunderbaren Prophetien über die Adventzeit, über das Kommen Jesu. Und es soll geschehen, letzte Stelle in Joel, oder? Ja. Wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Warum wird auf dem Berg Zion und in Jerusalem Errettung sein? Weil dort Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und Petrus hat gepredigt zu Pfingsten und sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, er soll errettet werden. Wir waren in Jerusalem, Jahr 2000, und wir kamen von Jericho hoch mit dem Bus über den Ölberg durch Bethanien. Und dann stiegen wir aus und die anderen in der Jerusalem, im Blick war der Felsendom. Deshalb machen die Leute Bilder von Jerusalem wegen des Felsendoms, ne? Weil es so schön aussieht. Obwohl viele Juden und manche Christen würden das lieber im Erdboden gleich machen. Aber da war, und an mir kam das Wort, die Stadt, wo unser Herr gekreuzigt wurde. Und ist das auch, Jerusalem. Und das ist die Tragik. Der messianische König kam nach Jerusalem. Tochter Zion, freue dich, daher kommt das. Unser Adventslied. Tochter Zion, freue dich, Sacharja 9, Vers 9. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und was ist passiert? Sie haben gesagt, nicht diese, sondern Barabbas. Und Pilatus fragt, was soll ich denn mit Jesus machen, den König der Juden? Kreuzige ihn. Der Messias wird abgelehnt und gekreuzigt. Das war die zweite und die größere Katastrophe. Entschuldigung. Und was war die Folge? Jesus sagt, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, doch ihr habt nicht gewollt. Euer Haus wird euch allein überlassen. Oh, das habe ich korrigiert, wie heißt es? Euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, jawohl. Und das kam denn, 70 nach Christus, kamen die Römer und haben den Tempel zerstört. Und wir wissen, es bleibt nur noch die Klagemauer übrig. Und die Juden wurden verjagt in allen Winden. Als Jesus die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn du doch heute erkenntest, was zu deinem Frieden dient, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich dem Erdboden gleich machen und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Was sollen wir denn mit diesen wunderbaren Prophezeiungen in dem Alten Testament, in den Propheten vor allem, was sollen wir damit machen? Sollen wir sagen, die haben sich geirrt? Alles anders gekommen? Im 17., 18. Jahrhundert hat man gemeint, es würde in der Zukunft, können wir das jetzt einen Moment ausmachen? Sonst seid ihr abgelenkt. Sie haben gedacht, die Juden würden sich bekehren. Ingrid hat zu Hause ein Gedichtband, sie musste das kaufen und lesen für ihren Englischunterricht damals. Und da ist ein Gedicht drin, das fand ich interessant. Das war aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich, oder sogar im 16. Zeit der ersten Elisabeth. Und der Dichter schreibt an seine Freundin und sagt, willst du mich hinhalten bis zur Bekehrung der Juden? Also das war so ein Begriff damals. Etwa wie bei uns der Nimmerleinstag. Ne? Irgendwann in der fernen Zukunft werden die Juden sich bekehren. Aber viele Leute haben das echt geglaubt und sie dachten, diese Prophezeiungen werden sich dann erfüllen. Und es wird eine weltweite Erweckung geben. Und die Heidenvölker, damals war natürlich das Christentum ziemlich auf dem Abendland begrenzt, aber dann würden die Heidenvölker sich bekehren und es wären paradiesische Zustände auf Erden für lange Zeit, vielleicht 1000 Jahre. Im 19. Jahrhundert setzte sich eine ganz andere Sicht durch, die euch vielleicht bekannter vorkommen wird. Die Gemeinde würde entrückt, danach käme der Antichrist und dann würden sich die Juden bekehren und Jesus würde 1000 Jahre über Israel in Jerusalem herrschen. Ein lieber Bruder hat gesagt, ein Haufen, nein, ich sage es lieber nicht. Ich habe 8 Jahre mit lieben Geschwistern in Brake gearbeitet, die das glaubten. Und wir kamen gut miteinander aus. Aber ich glaube nicht. Aber ich glaube, diese Prophezeiungen im Alten Testament, sie sind nicht hinfällig. Sie werden nicht in einer fernen Zukunft erfüllt, sondern wir müssen sie transponieren. Ich habe mich bei Markel letzte Woche versichert. Transponieren heißt in der Musik, wenn man eine Melodie hat und das in einer höheren oder tieferen Tonlage versetzt. Das heißt transponieren. Das haben wir manchmal, wenn wir so ein Lied a cappella singen, ne, und mitten in der ersten Zeile ruft jemand von hinten, das ist zu hoch.
Oder das ist zu tief.
Und dann fangen wir wieder an, in einer anderen Tonlage. Das heißt transponieren. Und ich glaube, wir müssen die Prophezeiungen im Alten Testament über Zion transponieren. Im neuen Bund bekommen sie einen anderen Stellenwert. Und jetzt können wir wieder anmachen, Dankeschön. Jawohl. Im Alten Testament zum Beispiel hat Gott Israel materiellen Segen verheißen. Das können wir lesen in 5. Mose 28, 3. Mose 26. Wenn ihr gehorcht, etc., etc., dann werdet ihr gute Ernte haben, keine Krankheiten haben, ihr werdet die Feinde besiegen und so weiter und so fort. Manche Leute scheinen zu denken, das gilt heute noch. Nicht? God bless America, sagte der eine und wumm, in seinem Harley Davidson fuhr er weg. Habt ihr gesehen, Mittwochabend, die Sendung bei Freisat über die Evangelikalen in den USA? Oh, eine Schauergeschichte. Naja. Was hat Paulus gesagt im Neuen Testament? Gott hat uns gesegnet mit allen geistlichen Segen im Himmel. Nicht unbedingt irdischen Segen, obwohl Gott das manchmal auch gibt. Christsein heute kann heißen, dass ich verfolgt werde, in Gefängnis komme und sogar mein Leben verliere. Aber Gott hat uns mit geistlichen Segen gesegnet. Im Alten Testament war alles äußerlich. Das Gesetz mit dem Finger Gottes auf steinernen Tafel gemeißelt. Ein äußeres Heiligtum, die Stiftshütte und der Tempel. Im Neuen Testament ist das innerlich. Ihr seid ein Brief Christi, sagt Paulus den Korinthern, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischenden Tafeln der Herzen. Der Tempel, das war ganz toll. Alles mit Gold. So wie der Petersdom. Die sind auch noch im Alten Testament. So schwenken sie die Weihrauchdinge noch. Wir haben hier, glaube ich, kein Gold. Ne? Aber es ist eine innere Herrlichkeit. Im Alten Testament zeitlich, im Neuen Testament ewig. Was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und dann die Mitte, das Zentrum. Paulus schreibt im Galaterbrief, das jetzige Jerusalem, und das gilt heute noch, lebt mit seinen Kindern in der Knechtschaft. Das Jerusalem droben ist frei. Und das ist unsere aller Mutter. Es ging im Alten Testament um irdischen Dinge. Der erste Bund hatte ein irdisches Heiligtum. Der erste Mensch war von der Erde irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Und im Neuen Testament geht es um himmlische Dinge. Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, sondern in den Himmel selbst. Unser Bürgerrecht, sagt Paulus an den Philippern, ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten. Und in der Offenbarung schreibt Johannes, ich sah das Lamm stehend auf dem Berg Zion, und mit ihm die 144.000. Sie hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihre Stirn. Johannes sieht die vollendete Gemeinde, lasst euch nicht von den Zeugen Jehovas da in die Irre führen. Die 144.000, das ist eine symbolische Zahl, 3 mal 4 mal 12 mal 1000. Die vollendete, die vollständige Gemeinde. Johannes sieht die schon am Ziel, auf dem Berg Zion im Himmel. Und jetzt stellt sich die Frage, können wir wieder ausmachen, bitte? Dankeschön. Wie verhält sich jetzt die Gegenwart und die Zukunft? Denn im Hebräerbrief haben wir gelesen in unserem Text, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zum himmlischen Jerusalem. Schon jetzt, ihr seid gekommen. Perfekt. Und ich glaube, hier gibt es wieder ein Transponieren oder Transposition. Durch den Glauben stehen wir mit diesen Dingen, die Gott vorher verheißen hat im Alten Testament und im Neuen dargestellt hat. Wir stehen mit diesen Dingen durch den Glauben in Verbindung. Letzte Woche hat die Eva uns sehr plastisch vor Augen geführt, dass wir Gemeinschaft haben sollen mit den drei Personen der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wie tun wir das? Durch den Glauben. Aber der Tag kommt, wo der Glauben zum Schauen wird, transponiert wird. Wir suchen die zukünftige Stadt. Die können wir jetzt wieder anmachen? Dankeschön. Abraham suchte die Stadt, der auf festen Grund. Habe ich das da? Nein. Entschuldigung. Wir suchen die zukünftige Stadt, schreibt der Hebräerbrief. Abraham suchte die Stadt, er wartete auf die Stadt mit festem Grund. Und der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt über die Väter Abraham, Isaac und Jakob. Diese sind alle im Glauben gestorben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Denn wer solches sagt, gibt zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Die lebten schon in Kanaan, aber sie suchten ein Vaterland. Wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nein, das haben sie nicht gemeint. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet. Und von dieser Stadt lesen wir, können wir ausmachen, danke. Von dieser Stadt lesen wir in den letzten Kapitel der Offenbarung. Wir sind schon gekommen zu Zion, zu dem himmlischen Jerusalem, ja, im Geiste, durch den Glauben. Aber am Ende der Zeit, wenn der Herr wiederkommt, werden wir tatsächlich dorthin kommen. In der Zeit, wo wir in Brake waren, hatten wir sehr guten Kontakt zu einer Mitarbeiterin. Sie arbeitete in der Küche und Ingrid hat manchmal mit ihr geholfen. Und einmal wurde sie gebeten, die Andacht, Morgenandacht in der Bibelschule zu halten. Und sie hat einen Text aus dem Alten Testament genommen und sie hat sich entschuldigt, dass sie einen Text aus dem Alten Testament genommen hat. Und das hat mich betrübt, dass sie genötigt fühlte, einen Text, also sich zu entschuldigen dafür, dass sie einen Text aus dem Alten Testament nahm. Es gibt Leute, die glauben, alles was im Alten Testament, das ist für Israel, es geht uns gar nicht an. Wir haben nur das Neue Testament. Es gab ein paar lieben Brüder, die glaubten, eigentlich das Einzige, was uns gehört als Gemeinde, sind die Paulusbriefe. Aber ich bin nicht bereit, zwei Drittel meiner Bibel auszureißen und ins Altpapier zu tun. Nein, all diese Dinge, die Paulus sagt, die sind uns geschrieben zur Lehre und zum Vorbild und zur Ermutigung dieser Verheißung. Wir waren einmal in der Gebetsstunde in OM in Zaventem bei Brüssel in der Europäischen Zentrale. Wir hatten Gebetsabend und unser Chef Jonathan, der hat auch gesagt, wollen wir jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen, nicht beten, sondern einfach Verheißungen aus der Bibel aussprechen oder vorlesen, um uns zu ermutigen im Gebet. Da folgte betretenes Schweigen. Und da saß einer, der hieß Bert Kamphaus, der war ein Kanadier holländischen Ursprungs, nicht auf den Mund gefallen. Und er rief hinaus in die Versammlung, liebe Leute, warum schweigt ihr? Es gibt doch hunderte, tausende von Verheißungen in der Bibel. Irgendwo. Da folgte natürlich schallendes Gelächter. Ja, das ist es. Es gibt viele, viele Verheißungen in der Bibel. Irgendwo. Und wir müssen sie lesen und für uns in Anspruch nehmen. Wollen wir uns verneigen und Gott danken dafür. Ewiger Gott, himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort, dein heiliges, lebendiges Wort, Alten und Neuen Testaments. Wir danken dir, Herr, dass es ein Licht ist für uns. Und wir danken dir für deinen Heilsplan. Wir danken dir für dein Wirken mit Israel damals. Wir danken dir für das Kommen des Sohnes als Mensch, für sein Sterben, sein Auferstehen. Und wir danken dir für die wunderbare Gegenwart, die du möglich machst durch deinen Geist. Und wir danken dir auch und preisen dich, Herr, für die herrliche Zukunft, auf die wir zugehen. Amen.
Vielen Dank, Mike, für deine Predigt und dass du uns geholfen hast, Zion besser zu verstehen. Wir sind fast am Ende unseres Gottesdienstes angekommen und ich möchte nicht nur Mike Danke sagen, sondern allen anderen, die am Gottesdienst mitgewirkt haben, sei es in der Vorbereitung, bei der Technik, die Musik oder an anderer Stelle. Vielen Dank an euch und auch euch, dass ihr unseren Gottesdienst besucht habt, um gemeinsam Gott zu begegnen. Und Mike wird uns jetzt noch den Segen Gottes für die neue Woche zusprechen und im Anschluss dürft ihr dann noch auf ein Segenslied hören.
Ja, wir erheben uns. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr segne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder. Ihr seid die Gesegnete des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Die Toten werden dich, Herr, nicht loben, aber wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Amen.